Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Die Arabische Liga nimmt teil an der Nahost-Friedenskonferenz in den USA. Im Libanon scheitert auch der fünfte Anlauf, einen neuen Präsidenten zu wählen. Die Grünen greifen mit Luc Recordon den Bundesratssitz von Christoph Blocher an. Beim Kauf von Rüstungsgütern fehlten genaue Kriterien, kritisiert die Geschäftsprüfungskommission. Und 3.500 Kilometer südöstlich von Moskau führt kein Weg zurück in die Duma. Wladimir Ryschkows unfreiwilliger Abgang aus der Politik, Besuch bei einem russischen Demokraten. Im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Simon Loy.
Die Aussichten für die Nahost-Friedenskonferenz von kommender Woche haben sich etwas verbessert. 4 Tage vor Beginn der Konferenz in Annapolis im US-Bundesstaat Maryland hat die Arabische Liga ihre Teilnahme zugesagt. Daniel Voll.
Der Entscheid arabischen Außenminister stärkt fürs Erste die Position von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas. Er wird nicht nur von den Außenminister Ägyptens und Jordaniens begleitet, den beiden arabischen Ländern, die mit Nachbar Israel Frieden geschlossen haben. Mit dabei sind nun auch Saudi-Arabien und offenbar Syrien, zwei Länder, die in Nahost eine Schlüsselrolle spielen und bisher keine diplomatischen Beziehungen zu Israel unterhalten. In diesen beiden Staaten sind die Befürchtungen besonders groß, dass Israel und die USA vor allem die Ablehnungsfront der arabischen Länder aufweichen wollen. Dass Syrien und Saudi-Arabien nun trotzdem ihre Außenminister nach Annapolis schicken, ist darum auch ein diplomatischer Erfolg für den Gastgeber US-Präsident Bush, der zur Konferenz nach Annapolis eingeladen hatte. Dieser Erfolg dürfte ihm nicht ohne Gegenleistung gelungen sein. Denn namentlich Syrien hat eine Teilnahme an der Konferenz stets davon abhängig gemacht, dass auch die israelisch besetzten Golanhöhen auf die Traktantenliste gesetzt würden. Dies hatten die US-amerikanischen Gastgeber ursprünglich nicht vorgesehen.
In Beirut ist die Parlamentssitzung zur Wahl eines Nachfolgers von Präsident Laut erneut verschoben worden. Damit ist klar, Libanon hat ab Mitternacht kein gewähltes Staatsoberhaupt mehr. Beobachter halten es für möglich, dass der prosyrische Laout der Armee die politische Verantwortung übertragen wird. In Beirut wurden starke Truppenverbände zusammengezogen, an Straßen und Plätzen bezogen Panzer Stellung. Die prosyrischen und die pro-westlichen Parteien streiten sich bereits seit Wochen um die Nachfolge von Präsident Laout. Dessen Amtszeit läuft um Mitternacht ab. Nach dem Abbruch des Eisenbahnerstreiks in Frankreich hat sich der Bahnbetrieb weitgehend normalisiert. Die Pariser Metrozüge fahren praktisch alle nach Fahrplan und auch 80% der Busse sind im Einsatz. Die TGV-Hochgeschwindigkeitszüge von und nach Paris fahren ebenfalls nach Fahrplan. Die Züge ab Genf nach Südfrankreich fallen hingegen bis auf Weiteres noch aus. Die Grünen wollen die Wiederwahl von Bundesrat Christoph Blocher verhindern. Sie wollen bei den Bundesratswahlen am 12. Dezember mit Ständerat Luc Recordon antreten. Wie Fraktionschefin Frösch den Medien mitteilte, hat sich die Fraktion mit 15-6 Stimmen für die Kampfkandidatur entschieden. Dieser Beschluss muss allerdings noch von der Delegiertenversammlung genehmigt werden. Weiter streben die Grünen mit Maya Graf das Nationalratspräsidium 2009-2010 an, und zwar auf Kosten der SP. In der Schweiz bewerben sich bis jetzt alle Regierungsparteien außer der SP um das Bundeskanzleramt. Nach der SVP haben auch CVP und FDP ihre Ansprüche angemeldet. Die CVP schlägt die bisherige Vizekanzlerin Corina Casanova vor. Die Freisinnigen schlagen ihrer Fraktion Peter Grünenfelder oder Markus Seiler zur Nomination vor. Grünenfelder ist Staatsschreiber des Kantons Aargau, Seiler Generalsekretär des VBS. Die Nationalrätliche Geschäftsprüfungskommission GPK verteidigt das Verhalten der Bundesanwaltschaft in der Rohschacher-Affäre. Dass die Bundesanwaltschaft die Notizen des Bankiers Hollenweger an die GPK weitergeleitet habe, sei richtig gewesen, schreibt die GPK zuhanden des Bundesstrafgerichts. Die Bundesanwaltschaft sei von Gesetzes wegen verpflichtet, mit parlamentarischen Kommissionen aktiv zusammenzuarbeiten. Justizminister Blocher ist offenbar anderer Meinung. Er hat gegen die Bundesanwaltschaft Anzeige beim Bundesstrafgericht erhoben. Geäußert hat sich die Nationalrätliche Geschäftsprüfungskommission auch zum Kauf von Armeematerial. Dabei übt die Kommission Kritik am Bundesrat. Dessen Strategie bei der Beschaffung von Rüstungsgütern sei unklar und es fehlten Kriterien, um die Verträglichkeit mit der Außenpolitik zu beurteilen, so die GPK. Dieser Mangel zeige sich vor allem dann, wenn es sich um die Einfuhr von Armeematerial aus Ländern handle, die sich im Krieg befinden. Die Sterbehilfeorganisation Dignitas darf in der Industriezone im zürcherischen Schwärzenbach bis auf weiteres Menschen in den Freitod begleiten. Dies hat das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich entschieden. Nicht bewilligt hat das Gericht hingegen Freitodbegleitungen in einer Wohnliegenschaft im zürcherischen Mauer. Dignitas war in letzter Zeit mehrfach in die Kritik geraten, insbesondere wegen Sterbebegleitungen auf einem Parkplatz in Mauer. Mit vereinten Kräften sollen Jugendliche ohne Lehrabschluss besser in die Arbeitswelt eingebunden werden, damit sie nicht zum Sozialfall werden. In Zürich stimmte die Nationale Lehrstellenkonferenz entsprechenden Massnahmen in einer Grundsatzerklärung zu. Konkret sollen die Kantone bei der Integration künftig enger mit Sozial- und Bildungsbehörden zusammenarbeiten. Daneben beschlossen die zuständigen Behörden, in einem Jahr eine Gratis-Telefonnummer aufzuschalten. Diese Anlaufstelle soll Lehrbetriebe bei Problemen in der Betreuung von Jugendlichen unkompliziert unterstützen.
Atemloser Blick auf die Uhr. Der Libanon steckt zwischen Stillstand und Bürgerkrieg. Die Zukunft entscheidet sich möglicherweise um Mitternacht. Berufswahlrunde in der Klasse 9c oder wieso Simon Forstwart wird und Miroslav nicht Automechaniker. Kampfkandidatur gegen Christoph Blocher. Die Grünen wollen mit dem Waadtländer Luc Recordon in den Bundesrat. Schnuppertag im Bundeshaus. Hat da wohl wer zu tief ins Aperoglas geschaut? Allenfalls gar unser Redaktor Patrick Wülser. Eine Glosse zwischen Lachs und Weißwein. Dann neue Ausgangslage im alten Konflikt. In der Türkei bewegt sich ein bisschen was, dazu die Analyse. Einen Toast auf Swips. Unabhängige Bücherverlage klammern sich an eine gemeinsame Plattform, um nicht unterzugehen. Und kaltgestellt in Sibirien. Oppositionspolitiker Wladimir Ryschkow kann nicht mehr gewählt werden. Wir aber konnten ihn besuchen, dazu das Dossier. Die Uhr tickt. Knappe 5 Stunden noch, dann steht der Libanon ohne Präsident da. Um Mitternacht, libanesische Zeit, muss Emil Laoud seinen Palast geräumt haben, ohne dass ein Nachfolger einzieht. Denn auch der letzte Versuch, einen neuen Präsidenten zu wählen, misslang am Mittag. Jetzt taumelt der Staat einem Machtvakuum entgegen. Der Libanon ist zerrissen zwischen 2 bitter verfeindeten Lagern. Das eine nach Westen orientiert, das andere der Hisbollah zugeneigt. Der Graben im Innern widerspiegelt den ganzen Nahostkonflikt, der sich im Libanon erneut entzünden könnte. Irin Meyer.
Selbst die Politologen geben heute ihrer Analyse nur eine Halbwertszeit von einigen Stunden. Zu unberechenbar ist die Lage in Beirut. Omar Nashabe zum Beispiel. Er sagt, nachdem heute Mittag der letzte Versuch einer Präsidentenwahl abgeblasen wurde, rechne er mit einem Stillstand der Dinge bis um Mitternacht. Keine Sekunde länger.
Most probably we expect that there will be a standstill from now until midnight. We do not know what will happen.
Er kann der Situation sogar noch etwas Positives abgewinnen. Die verfeindeten Lager hätten in der verfahrenen und höchst gefährlichen Situation heute Mittag wenigstens nicht noch eine weitere Eskalationsstufe gezündet, sagt Nashabe.
Now both parties, the opposition and the coalition supporting the government, apparently reach an agreement that neither will take this negative.
Das heißt, das Regierungslager hat nicht eigenmächtig mit einfacher Mehrheit einen Präsidenten durchgedrückt und die Opposition verspricht jetzt, den Konflikt nicht auf die Straße zu tragen, was mit großer Wahrscheinlichkeit zu Gewalt führen würde. Aber die nächste Unbekannte ist Emil Lahoud. Was wird der abtretende Präsident um Mitternacht tun? Er werde gehen, sagt er, aber nicht wie. Wird er seine Kompetenzen verfassungsgemäß dem Ministerpräsidenten Sanjura übergeben oder dem Armeechef Michel Sleiman? Wird das Militär regieren? Die Folgen eines solchen Schrittes wären unabsehbar. Das Gefährliche sei nun, sagt Omar Nashabe, dass die Verfassung nicht mehr weiterhelfe. Man sei an einem toten Punkt angelangt.
Well, unfortunately we reached a constitutional deadlock. the constitutional due date was today. So everything we do is out of the scope.
Also von Stunde zu Stunde weiterhangeln, das Machtvakuum wird sicher bis kommenden Freitag andauern, dann wird die nächste Parlamentssitzung einberufen. Zwar sind die europäischen Vermittler gescheitert, Kouchner und Co. haben nichts Sichtbares erreicht in Beirut, aber der internationale Druck, der weit über Europa hinausgeht, hält an. Wenn schon keine Einigung, dann wenigstens nicht noch weitere Eskalation, ist die Botschaft. Paul Salem, Direktor des Nahostzentrums der Carnegie-Stiftung in Beirut, zerstört die Illusion, dass der Libanon seine Probleme allein lösen könne, selbst wenn ein Kompromisspräsident gefunden werde.
The crisis we're living now is really not a crisis of issues of a local nature. There's really two political blocks with completely different.
Das sei keine lokale Krise. Da stünden sich zwei politische Lager gegenüber mit total unterschiedlicher Vision in der Außen-, der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Zwei Lager mit ganz unterschiedlichen Alliierten, die hier in diesem kleinen Land ihre großen Konflikte austrügen. In diesem Zusammenhang wird spekuliert, dass die USA im Moment ein stilles Vakuum im Libanon bräuchten, um Anfang nächster Woche die Nahostkonferenz in Annapolis zuerst über die Bühne zu bringen. Beweise dafür gibt es nicht, aber es gibt den Drusenführer Walid Jumblatt, der engste Verbündete der USA in der libanesischen Regierungsallianz und Hardliner gegenüber der Opposition. Für ihn waren Dialog und Kompromiss mit der Hisbollah bisher so etwas wie ein Verrat. Heute spricht Jumblatt von nichts anderem als Konsens und Versöhnung. Und alle rätseln, woher der plötzliche Sinneswandel kommt.
Es ist offenbar wieder etwas einfacher geworden, eine Lehrstelle zu finden. Das Angebot jedenfalls ist im letzten Jahr leicht gewachsen. Trotzdem beginnen immer noch 9000 Jugendliche nach der obligatorischen Schulzeit weder eine Lehre, noch besuchen sie Überbrückungsangebote. Die Nationale Lehrstellenkonferenz hat deshalb zwei Entscheide getroffen. Erstens gibt es eine nationale Helpline für Lehrbetriebe und zweitens will man sich besser um junge Menschen kümmern, die nicht vom Fleck kommen. Wirtschaftsredaktor Philipp Erhardt.
Eines vorweg, so schlecht steht es nicht um die Zukunftsaussichten der Schweizer Jugend. Die allermeisten Jugendlichen finden eine Lehrstelle. Doch es gibt auch junge Menschen, die ohne Perspektive dastehen. Diesen versucht seit 3 Jahren die Nationale Lehrstellenkonferenz von Politik und Wirtschaft zu helfen. Bundesrätin Doris Leuthard zieht fürs vergangene Jahr eine positive Bilanz.
Es hat sich sehr viel getan. Wir haben 2000 Lehrlingsausbildungsplätze mehr. Wir bieten heute in der Schweiz 79.000 Ausbildungsplätze an. Das ist seit dem Jahr 2000 der Rekord. Und das muss man schon auch betonen. Und insofern hat es sich bewährt, dass wir jetzt mit diesen 3 Lehrstellenkonferenzen mit den Sozialpartnern und den Kantonen die Schnittstellenproblematik bearbeiten und laufend optimieren konnten.
Mit der Schnittstellenproblematik meint Leuthard, dass die Jugendlichen nach der Schule oder nach einer Fördermaßnahme keinen Zugang zu einer Lehrstelle erhalten. Diese jungen Leute fühlen sich hoffnungslos, landen alsbald in der Sozialhilfe. Das belegt auch die Statistik. Heute sind beinahe die Hälfte der Sozialhilfebezüger unter 25. Leuthard will hier ansetzen.
Wir haben festgestellt, dass noch eine Lücke besteht für Jugendliche, die zwischen 18 und 24-jährig sind und dann irgendwo in der Sozialhilfe auftauchen und sehr oft dann ohne Ausbildung dastehen. Und dieses Segment, diese Zielgruppe wollen wir jetzt auch noch ins Case Management einbauen, mit dem Ziel, sie eben wegzubringen von Sozialhilfe mit einer Anschluss- oder Erstausbildung.
Zürich und St. Gallen sind die ersten Kantone, die das Case Management bereits umgesetzt haben. Dabei setzt der Staat auf die Mithilfe aus der Privatwirtschaft. Die Zürcher Regierungsrätin Regine Epple.
Beim Coaching arbeiten wir mit einem Verein zusammen. Das sind Profis, die organisieren in Betrieben Praktikas und machen dann die Brücke zu den Schulabgängerinnen und Schulabgängern. Beim Mentoring setzen wir auf Freiwilligenarbeit sozusagen, indem erfahrene Berufsleute in die Schulen kommen und mit Schülerinnen und Schülern eben ihren Übertritt in die Berufsbildung vorbereiten.
Die Erfahrungen damit seien durchwegs positiv, so Regierungsrätin Epple. So sehr sich Staat und Wirtschaft jedoch auch anstrengen, jungen Leuten mit Startschwierigkeiten zu helfen, sie können lediglich die Rahmenbedingungen verbessern. Die Jugendlichen selber müssen aber auch ihren Beitrag dazu leisten, sagte Bundesrätin Leuthard heute. 3000 Lehrstellen sind nämlich unbesetzt, weil die Betriebe keine passenden Schulabgänger finden. Und oft liegt es schlicht daran, dass die jungen Menschen in Deutsch und Rechnen zu schlecht sind.
Der Beitrag von Philipp Erath hat die politische Sicht gezeigt. Was es wirklich heißt, eine Lehrstelle suchen zu müssen, das wissen die Schülerinnen und Schüler der Realschulklasse 9c im bernischen Kehrsatz nur zu gut. Die 14- und 15-jährigen Jugendlichen befassen sich seit anderthalb Jahren mit der Berufswahl. Im Moment steht die Bewerbung um eine Lehrstelle auf dem Stundenplan. Wir hatten die Klasse bereits im Frühling besucht. Jetzt wollte Inlandredaktorin Andrea Jacki wissen, wie die Suche so läuft.
Einmal pro Woche gibt es in der 9C ein Ritual. Die Klasse sitzt im Kreis, Lehrer Urs Jordi lässt berichten.
Wir machen eine kurze Runde zur Berufswahl. Was hat sich Neues ergeben in den letzten 2 Wochen?
Stefan, bitte. Also ich ging schnuppern. Nach dem Schnuppern habe ich dort ein Bewerbungsgespräch gehabt. Da haben sie mir gesagt, dass ich die Lehrstelle habe. Ja, also es ist ein gutes Gefühl, da ich die Lehrstelle habe, ja, weil ich mich jetzt auf die Schule konzentrieren kann.
Danke. Wer fährt weiter?
Also ich habe circa noch 16 oder so Bewerbungen geschickt und warte noch auf die Antwort.
Zwischenbilanz. 4 von den 17 Jugendlichen haben eine Lehrstelle, die sie im Spätsommer 08 antreten werden. Eine magere Bilanz, könnte man meinen. Lehrer Urs Jordi aber ist zufrieden.
Es ist sehr positiv. Ich habe schon Klassen erlebt, in denen zu diesem Zeitpunkt noch niemand eine Lehrstelle hatte. Für eine Realklasse ist das im Moment gut. Wir sind jetzt im Monat November, das heißt, es bleiben noch einige Monate.
Seit den Sommerferien schrieb jeder Jugendliche zwischen 2 und 30 Bewerbungen mit unterschiedlichem Erfolg. Bei Simon ging es schnell. 2 Bewerbungen, 2 Zusagen. Er konnte auswählen und kann nun seinen Traumberuf Forstwart lernen. Der 15-Jährige bereitete sich gut vor auf die Schnupperlehren, auf die Vorstellungsgespräche. Nicht nur im fachlichen Bereich, auch bei den Hobbys sei es wichtig, dass man nicht nur die Kollegen und den Computer erwähne, sagt Simon.
Also ich tue jetzt auch Shooten, das ist so ein bisschen das Paradebeispiel, aber ich tue Lastwagenmodell bauen, tue Küngeln züchten, ich bin in der Jugendfeuerwehr. Und mit dem habe ich schon ein bisschen gepunktet.
Gepunktet mit den Freizeitbeschäftigungen. Diese Chance hatte Giovanna noch nicht. Sie schrieb 30 Bewerbungen für eine Lehrstelle als Dental- oder als Pharmaassistentin. In 20 Fällen steht eine Antwort noch aus. In 10 Fällen gab es eine Absage. Kein tolles Gefühl, meint Giovanna.
Vor allem, wenn man mit anderen vor Klasse redet. Und da haben jetzt schon ein paar eine Lehrstelle gefunden. Und die haben vielleicht nur 5 Bewerbungen geschrieben. Und dann ist es ja, schon ein bisschen komisch, dann, dass, so ein Gefühl, ja, habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Und, ja.
Auch Chantal empfindet so. Auch sie brachte um die 30 Bewerbungen zur Post. Sie möchte Restaurations- oder Detailhandelsfachfrau werden. Sie erhielt um die 20 Absagen, einiges ist noch offen. So als auch ihre Zukunft. Und das mache manchmal schon Angst. Trotzdem ist sie zuversichtlich.
Ich denke, es gäbe sicher viele Möglichkeiten, die man nach der Schule noch machen kann. Zum Beispiel in einer französischen Schule ein Jahr oder so, oder eben Z oder sonst irgendetwas kann man machen.
Auch Miroslav gibt nicht auf. Er musste sich von seinem Traumberuf verabschieden.
Ja. Der Automobilmechatroniker, also der früher Automech. Und ja, das habe ich jetzt mit der Zeit ein bisschen aufgegeben, weil es ist eben eigentlich ein Sekberuf und da ich in Real bin, ist nicht, ob das einen Sinn hat.
Nun bewirbt sich Miroslav als Logistiker. Er wird demnächst einen Eignungstest absolvieren. Was braucht es, um als Realschüler eine Lehrstelle zu finden? Es brauche eine hohe Motivation, Initiative, Ausdauer und Zuverlässigkeit, sagt Lehrer Urs Jordi. Und eminent wichtig sei die Unterstützung durch die Eltern. Diese fehle oft bei Eltern mit ausländischen Wurzeln. Nicht, weil diese nicht wollten, präzisiert Jordi. Viele hätten eher wenig Schulbildung und
sie sind zu wenig vertraut mit den hiesigen Systemen. Und die Angebote, die es gibt, die guten Angebote, werden dann auch zu wenig genutzt.
Für Urs Jordi ist klar, dass nicht alle seiner Schülerinnen und Schüler eine Lehrstelle erhalten. Er hofft aber, dass alle eine gute Lösung finden. 10. Schuljahr, Sozialjahr, einen Sprachaufenthalt im Welschland. Gute Lösungen, die das Problem Berufswahl aber um ein weiteres Jahr hinausschieben.
Inlandredaktorin Andrea Jacki war in Kehrsatz. Überraschendes passiert in der Schweizer Bundespolitik. Die grüne Fraktion zeigt sich angriffslustig. Sie will, wie eben in den Nachrichten berichtet, bei den Bundesratswahlen vom 12. Dezember mit Ständerat Luc Recordon gegen Bundesrat Christoph Blocher antreten. Und sie strebt auf Kosten der SP das Nationalratspräsidium 2009-2010 an. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
7 Sitze haben die Grünen im Nationalrat bei den Wahlen zugelegt und erstmals 2 Sitze im Ständerat erobert. Jetzt stellen die Wahlsieger Forderungen. 71% der Wählenden hätten am 25. Oktober nicht für die Politik von SVP-Bundesrat Christoph Blocher gestimmt, betont der grüne Bundesratskandidat Luc Recordon. Der Justizminister habe in den 4 Jahren seiner Amtszeit staatliche Prinzipien und die Grundwerte in Frage gestellt. Er habe die Gesellschaft wie eine Salami in Gruppen eingeteilt und die Minderheiten stigmatisiert.
Und das ist wirklich schlimm. Wir denken, dass solche Leute, die dieses Gespräch und diese Politik treiben, dürfen nicht mehr im Bundesrat bleiben.
Die Kandidatur der Grünen am 12. Dezember sei deshalb ein Zeichen gegen Blocher. Dass sie null Chancen haben wird, ist den Grünen bewusst. Deshalb ist Luc Recordon bereit, sich zurückzuziehen, sollten FDP oder CVP doch noch den Mut haben, einen Gegenkandidaten aufzustellen.
Ich habe diese Kandidatur die anderen Parteien auch zu wecken. Und wenn eine andere, geeignetere Person als ich kandidiert und mit besseren Chancen kommt, ist es klar, dass wir privilegieren unseren Kampf gegen diese Blocherlinie eher als den Kampf für die Grünen selber.
Kämpferisch zeigen sich die Grünen auch mit ihrem Anspruch auf das Nationalratspräsidium. Dass die Bundesratspartei nicht bereit sei, den erstarkten Grünen ein Jahr lang das höchste Schweizer Amt abzutreten, könne nicht hingenommen werden, betont die grüne Fraktionspräsidentin Therese Frösch.
Das ist einfach wirklich unverständlich. Das ist eine Arroganz der Besitzenden, die sich das untereinander aufteilen. Und ich glaube, das kann man nicht akzeptieren.
Die Grünen schicken deshalb die Baselbieter Nationalrätin Maya Graf ins Rennen. Als Kampfkandidatin gegen SP-Nationalrätin Pascal Bruderer, die ebenfalls im Jahr 2010 höchste Schweizerin werden will. Dass man ausgerechnet die politische Partnerin angreifen müsse, tue ihr zwar leid, sagt die grüne Fraktionschefin Frosch, aber auch die SP sei schließlich nicht bereit gewesen, den berechtigten Anspruch der Grünen zu akzeptieren.
Philipp Burkhardt zu den anstehenden Wahlen im Bundeshaus. Andere haben die Wahl bereits geschafft, vielleicht schon neue Visitenkarten gedruckt. Jetzt könnte es losgehen mit den frisch gewählten Nationalrätinnen und Ständeräten. Doch um der Truppe der Neulinge den Einstieg etwas zu erleichtern, stand heute erstmal ein Schnuppertag an. Und es ist anzunehmen, dass der eine oder die andere wenigstens ein bisschen nervös war vor diesem Tag, an dem sie alle standesgemäß in ihr Amt eingeführt wurden. Dabei gab's doch bloß Weißweinlachs und Reden. Oder war da noch was? Eine Glosse von Patrick Wülser.
Mit vielem hatten die neu gewählten Parlamentarier bei ihrem ersten Gang nach Bern wohl gerechnet, aber nicht mit dem. Im Foyer des Bundeshauses standen heute nicht Kellner mit Apero-Gebäck bereit, sondern Präventivmediziner mit Stethoskopen. Unter der Aufsicht des Bundesamtes für Gesundheit erfolgte die sanitarische Eintrittsuntersuchung der Einrückenden. Klarsicht, Menschenverstand und Standvermögen wurden untersucht. Eine Ernährungsberaterin machte die künftigen Parlamentarier auf die pathologischen Auswirkungen von Lobbyveranstaltungen aufmerksam, an denen mit erlesenen Kalorien und viel Ethanol Abstimmungsfinger dick und gefügig gemacht werden. Zu Füßen der 3 schwörenden Eidgenossen beim Aufgang zur Wandelhalle verdrahteten Laboranten die Volksvertreter anschließend mit mobilen Lügendetektoren. Mit allerhand elektrischen Saugnäpfen an den Köpfen wurden den Parlamentariern ihre Wahlbroschüren vorgelesen. Bei ersten Anzeichen von falschen Wahlversprechen begannen die Tintennadeln auf den Papierstreifen wild auszuschlagen. Und die Generalsekretärin des Parlaments gab bekannt, dass künftig Hinterbänkler, Opportunisten und Lügner auf einem großen Transparent an der Fassade des Bundeshauses öffentlich genannt würden. Anschließend jagten Funktionäre der Sportschule Macklingen die Neugewählten über die kleine Wendeltreppe im Innern der Bundeshauskuppel hinauf. Die schwindelerregende Aussicht von der Spitze des Kuppeldaches sollte gemäß Programm, Zitat, den politischen Weitblick schärfen. Anschließend trat die neue Grenadierformation von Samuel Schmid in Aktion. Die kecke Truppe war für die erlebnispädagogische Initiation des neuen Parlaments verantwortlich. Unter den staunenden Blicken des Publikums wurden die Volksvertreter mittels Flaschenzügen über das Kuppeldach auf den Bundesplatz abgesellt. Dass der Grünspan des Kuppeldaches dabei auf einige Politiker abfärbte, war der Bundeskanzlei sichtlich peinlich. Bei Politikern, die nach den Wahlen eher wieder einen farblosen Auftritt bevorzugen, wird der Bund die Reinigungskosten übernehmen. Wie gesagt, mit dem allem hatte heute wirklich niemand gerechnet. Und deshalb war auch niemand erzürnt, dass die heutige Einführungsveranstaltung im ortsüblichen Rahmen über die Bühne ging. Der Apéro Riche wurde im Festsaal des ehemaligen Hotels Bernerhof und heutigen Amtssitz des Finanzministers kredenzt. Nicht übel für eine unverbindliche Visite in Bundesbern, bei der man noch keinen Finger krumm machen musste.
Das war eine Glosse von Bundeshausredaktor Patrick Wülser im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und das sind die weiteren Themen. SWIPS, die Plattform der unabhängigen Verlage, und Rischkow, der Name eines kaltgestellten russischen Demokraten. Zuerst aber in die Türkei. Dort hat das Verfassungsgericht eine Klage zugelassen, die dazu führen könnte, dass die einzige prokurdische Partei im türkischen Parlament verboten wird. Ist das stramme antikurdische Politik, wie man sie sich von der türkischen Regierung her gewohnt ist? Ganz so einfach ist es nicht, Werner van Gent.
Die Entscheidung des Verfassungsgerichtes, das Verbot der prokurdischen DTP voranzutreiben, hat die türkische Politik gespalten. Ministerpräsident Erdogan bezeichnete das Verbot als einen Fehler, weil die Kurden so in die Illegalität getrieben und die Terroristen dadurch gestärkt würden. Für die nationalistische Opposition stellt dieser Schritt aber nur den Anfang dar. Sie will jegliche politische Ambition der Kurden in der Türkei vernichten. Die DTP hat seit den Wahlen im vergangenen Sommer 20 Parlamentarier. Vorgeworfen wird der Partei, dass sie die PKK und damit den Terror unterstützt habe. Soweit ist also nicht viel Neues aus Ankara zu melden. Denn vor der DTP sind in den letzten 2 Jahrzehnten bereits ein halbes Dutzend prokurdische Parteien aufgrund angeblicher oder nachgewiesener Kontakte zur PKK verboten worden. Gleichzeitig gibt es aber auch eine völlig neue Entwicklung. Führende Generäle geben in Interviews an, sie glaubten nicht mehr an eine rein militärische Lösung der Kurdenfrage. Allen voran sagte ausgerechnet der Putschist der 80er Jahre, General Kenan Evren, er betrachte es inzwischen als einen großen Fehler, dass er damals die Verwendung der kurdischen Sprache so hart habe bekämpfen lassen. Und General Başbuğ, Chef der Landstreitkräfte, meinte in einem Interview, nur soziale Reformen im Südosten des Landes könnten zu einer wirklichen Lösung beitragen. Der jetzige Generalstabschef, Yashar Büyükanıt, ein erklärter Hardliner in der Kurdenfrage, hat seinen Generälen weitere Äußerungen zum Thema zwar verboten. Im kommenden August wird Büyükanıt aber von Başbuğ ersetzt. Völlig überraschend ist der neue Tonfall in Teilen der Armeeführung nicht. Er passt zur neuen Politik der USA, wonach ein Aufflammen des Kurdenkrieges eine extrem große Gefahr sowohl für die Türkei als auch für die ganze Region darstelle und demnach mit allen Mitteln verhindert werden müsse. Noch in den 80er Jahren hatte Washington den Kurdenkrieg im Südosten der Türkei als einen Konflikt begrenzten Ausmaßes bezeichnet. Den USA ist es nun offenbar gelungen, die türkische Generalität teilweise von der Notwendigkeit einer nicht-militärischen Lösung zu überzeugen. Und dabei dürfte eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben, dass Washington die nordirakischen Kurden dazu bewegen konnte, die PKK im Kandilgebirge, im Länderdreieck Iran-Irak-Türkei zu isolieren und damit militärisch zu neutralisieren. Eine neue Ausgangslage also, aber noch keine Lösung. Denn die nordirakischen Kurden werden bei der militärischen Vernichtung der PKK nicht mithelfen. Der Ball liegt also in Ankara bei der Regierung Erdogan. Auch kurdische Politiker in der Türkei fordern, dass die PKK ihre Waffen niederlegt. Doch das ist ohne eine Generalamnestie für die meist sehr jungen Kämpfer und Kämpferinnen in den nordirakischen Bergen undenkbar. Der Begriff Generalamnestie war noch bis vor kurzem ein Tabuthema. Heute wird in der türkischen Öffentlichkeit immerhin darüber diskutiert, genauso wie das Vorhaben kritisiert wird, die kurdische DTP zu verbieten. Insofern gibt es also doch Neues zu melden aus Ankara.
Bekanntheit ist Grundvoraussetzung für einen Verlag, der seine Produkte ja verkaufen will. Doch wer kann schon mehr als 5, vielleicht 6 Schweizer Verlage auf Anhieb nennen? Die Mehrheit der über 40 unabhängigen Verleger fristen ein Dasein unter Ausschluss der Öffentlichkeit, nicht eben geschäftsfördernd. Das soll sich nun ändern. 22 dieser Unabhängigen haben die Plattform SWIPS gegründet, Swiss Independent Publishers. Mit dabei sind bekannte Verlage wie der Limmat oder der Unionsverlag, aber auch junge Wilde wie Pudel und Pinscher oder der Gesunde Menschenversand haben sich angeschlossen. Übermorgen Sonntag feiert SWIPS offiziell seine Gründung mit einem Fest. Die Verlage geben sich selbstbewusst, obwohl vielen eigentlich nicht zum Lachen ist. Nadja Fischer.
Diogenes hat geschafft, wovon viele Schweizer Kleinverleger träumen. Der 55 Jahre alte Zürcher Verlag ist heute im ganzen deutschsprachigen Raum ebenso bekannt wie angesehen. Und, ganz wichtig, er konnte sich seine Unabhängigkeit bewahren. Diogenes ist unser aller Vorbild, sagt Rico Bilger. Der umtriebige Kleinverleger ist in der Branche ein Querkopf. Über den harten Verlegeralltag zu klagen, ist nicht sein Ding. Dass viele Verlage kaum bekannt sind, hält aber auch er für ein großes Problem.
Wenn ein Buch von Ihnen wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit, dann werden Sie es auch verkaufen. Und diese Öffentlichkeit zu erreichen, ist heute schwerer denn je.
Ohne Marketing geht nichts mehr. Doch Marketing ist teuer, zu teuer für viele kleine Verlage. Zusammen sind wir stärker, haben sich 22 Verleger darum gesagt und SWIPS gegründet. Guerilla-Marketing schwebt Rico Bilger vor, der als Präsident von SWIPS waltet. Und er nennt gleich ein Beispiel für eine solche unkonventionelle Marketingmaßnahme.
Wir werden in Zukunft zusammen mit unseren Frühjahrs- bzw. Herbst-Neuerscheinungen an die Öffentlichkeit gehen, mit einem großen Fest. Also es wird nicht mehr der Fall sein, dass wir in je kleinen Buchvernissagen zu einem je kleinen Publikum sprechen werden.
Mehr Bücher zu verkaufen sei nur das eine Ziel, betont Rico Bilger. SWIPS wolle auf die lebendige Schweizer Verlagsszene aufmerksam machen und darauf, wie viel diese kleinen Verlage zur Kultur beitragen, indem sie Autoren entdecken und über Jahre aufbauen. Betont selbstbewusst gibt sich SWIPS und ungewohnt fantasievoll. Das Programm zur SWIPS Gründungsfeier am Sonntag verspricht mehr ein schräges Bücherfest, denn eine trockene Veranstaltung mit Lesungen. Auch die Zürcher Verlegerin Sabine Dörlemann wird dabei sein, wenn SWIPS feierlich aus der Taufe gehoben wird. Grundsätzlich ist ihr aber nicht zum Feiern zumute. Viele Swiss Independent Publishers befinden sich in einer Notlage. Die Aufhebung der fixen Buchpreise habe die Schwierigkeiten noch verschärft. Denn die Preisbindung habe auch festgelegt, dass Buchhandlungen von den Verlagen nicht mehr als 50% Rabatt verlangen dürften. Jetzt aber sehe sie sich mit weit höheren Rabattforderungen konfrontiert, sagt Sabine Dörlemann.
Das heißt aber, dass immer weniger Raum bleibt für unsere Arbeit. Das heißt, unsere Margen werden dann noch kleiner, die sowieso gering sind. Und ich meine, viele kleine Verlage funktionieren nur dank Selbstausbeutung. Das muss man ja auch mal sagen. Und wahrscheinlich wird die Selbstausbeutung dann größer, damit man dann überhaupt noch machen kann, was man gerne machen möchte.
Mit Missfallen beobachtet Sabine Dörlemann auch, dass ihre Bücher in vielen Buchhandlungen teurer verkauft werden als noch vor einem halben Jahr. Weil die Händler Bestseller billiger abgeben, verteuern sie die übrigen Bücher. Es sei also tatsächlich so, sagt Dörlemann,
dass wir im Grunde genommen die Bestseller mitfinanzieren. Und das ist natürlich ziemlich unerquicklich für uns.
Auch Lucien Leites vom Unionsverlag blickt besorgt in die Zukunft. Er fürchtet, dass ohne fixe Ladenpreise viele Buchhändler früher oder später aufgeben müssen. Er als Verleger sei jedoch darauf angewiesen, dass seine Bücher in möglichst vielen Buchhandlungen auflägen.
Und wenn dann unsere regelmäßigen, engagierten Kunden, die auch Experimente mitmachen, die auch Neues ausprobieren wollen, wenn das dann nicht mehr 300 sind, sondern nur noch 250 oder von 200 hin auf 150 sich reduzieren, dann beginnen die Probleme.
Für Lucien Leites steht darum fest, die Schweiz braucht eine gesetzlich verankerte Buchpreisbindung und sie braucht eine Buchhandels- und Verlagsförderung, so wie es sie in anderen Ländern gibt. Auch diese kulturpolitische Debatte will SWIPS ankurbeln.
Kulturredaktorin Nadja Fischer im Echo der Zeit. Jetzt ist es 18.37 Uhr. Anfang Dezember wählt Russland ein neues Parlament. Doch schon jetzt lässt sich sagen, dass dort in die Duma nur einige wenige Gegner von Präsident Putin einziehen werden. Denn dass liberal und demokratisch gesinnte Politiker Einzelmasken bleiben, dafür hat Moskau vorgesorgt. Im heutigen Dossier stellen wir einen vor, der sein Pult in der Duma endgültig räumen muss, Wladimir Ryzhkov. 14 Jahre lang vertrat Ryzhkov den Wahlkreis der sibirischen Großstadt Barnaul in der Duma. Neue Wahlbestimmungen hindern den prominenten und in seiner Heimat beliebten Politiker nun daran, nochmals zu kandidieren. Russland-Korrespondent Max Schmid hat Ryzhkovs Wahlkreis in Westsibirien besucht und den Politiker getroffen.
In Barnaul, der Hauptstadt der sibirischen Altai-Region mit ihren über 600.000 Einwohnern, kennt ihn praktisch jeder. Kein Wunder, seit 1993 vertritt der Duma-Abgeordnete Wladimir Ryzhkov den Wahlkreis Barnaul im 3.500 Kilometer entfernten Moskau. Er ist ein guter Mensch, sagt der pensionierte Musiklehrer Igor, der am Lenin-Prospekt vor einem Restaurant mit seiner Handorgel die Rente aufbessert. Ryzhkov habe viel gemacht für das Altai-Gebiet. Er hat Gerechtigkeitssinn und ist nahe beim Volk. Gewählt wurde der heute 41-Jährige, der von einem liberalen Zentrumspolitiker der Jelzin-Zeit zu einem der markantesten Kritiker des Putin-Regimes wurde, als Unabhängiger in einem Einerwahlkreis. Diese Direktmandate hat Putin jetzt abgeschafft. Bei den meist älteren Frauen, die am Prospekt Sozialitschewski in Barnaul Früchte und Gemüse von ihren Datschen und Schrebergärten anpreisen, fällt das Urteil über den scheidenden Abgeordneten nicht nur schmeichelhaft aus. Anfänglich hat er uns gut gefallen, aber nachdem er sich in Moskau mit allen zerstritten hat, hätten die Wähler sich von ihm abgewendet, behauptet die Wortführerin. Viele haben festgestellt, dass Ryzhkov in der letzten Legislatur kaum mehr am Fernsehen zu sehen war. Ob das so ist, weil er nichts geleistet hat, ob man ihn einfach nicht mehr zeigt, das wissen die Leute nicht so recht. Fakt ist, dass Ryzhkov, der früher ein gern gesehener Gast in Informationssendungen war, auf den nationalen Sendern seit Jahren nicht mehr zur Sprache kommt. Sie sind für Oppositionelle wie ihn gesperrt. Dafür zeigt das Fernsehen Präsident Putin noch und noch und nur im besten Licht. Da überrascht es nicht, dass ihn auch viele der Frauen am Markt mögen. Eine Frau beklagt zwar, dass sie bettelarm sei, während der Staat Milliarden angehäuft habe. Ihre Pensionen betragen meist nicht mehr als umgerechnet 150 Franken und viele Arbeiter auf dem Land verdienen kaum mehr. Doch dafür machen sie nicht den Präsidenten in Moskau, sondern die lokalen Politiker verantwortlich. Ein eleganter Herr im mittleren Alter, der sich als Berater für ein Großunternehmen in Barnaul vorstellt, hat mitgehört. Aus seiner Sicht beweist diese im Volk verbreitete Meinung, dass Putin recht habe, wenn er dem Lande nur so viel Demokratie zumuten wolle, wie dieses verdauen könne. Im Augenblick sei das russische Volk noch nicht reif für eine umfassende Demokratie. Es brauche zwar Politiker wie Ryzhkov, da sie eine Alternative aufzeigten, aber zu viel Freiheit, das sei gefährlich. Die Russen hätten unter Jelzin mitbekommen, dass Freiheit in Chaos umschlagen könne. Russland brauche Zeit. Frühestens in 10 Jahren werde das Land für Ansichten reif sein, wie sie Ryzhkov vertrete. Zuerst brauche es einen Generationenwechsel. Dass jedoch auch ältere Menschen Ryzhkov mögen, beweist die 74-jährige Tatjana Karzewa, die im Kriegsveteranenverband aktiv ist. Sie schätzt Ryzhkov primär für sein soziales Engagement. Er komme jeden Monat mindestens einmal nach Barnaul, oft auch ins Quartier und höre sich die Sorgen der kleinen Leute an. Im Veteranenverband werde jetzt öfters gefragt, warum zeigen sie Ryzhkov nicht mehr im Fernsehen? Inzwischen hätten viele verstanden, dass er anscheinend beim Kreml in Ungnade gefallen sei. Vermutlich, weil er kein Blatt vor den Mund nehme und sage, wie die Lage im Lande wirklich sei. Das gemächliche Barnaul gilt als offene Stadt mit einem vergleichsweise hohen Anteil an kleinen und mittleren Unternehmen und vereinzelten unabhängigen Medien. Und dennoch war es wohl eher Ryschkows Bürgernähe als seine kremlkritische Haltung, die dem Oppositionspolitiker vor 4 Jahren den Sieg im Einerwahlkreis der Stadt Barnaul sicherte. Wie ist es denn im Altaigebiet ein liberaler und demokratischer Politiker zu sein, frage ich Wladimir Ryschkow in einem Moskauer Café unweit der Staatsduma. Es ist sehr einfach. Ich bin ein Patriot und bin überzeugt davon, dass unser Modell besser ist als das Putinsche. Wir sind nicht gegen Wirtschaftswachstum und gegen mehr Wohlstand, im Gegenteil. Ich würde indes das Ölgeld um einiges effektiver einsetzen als Putin. Dieser hat die Wirtschaft in Monopolen konzentriert. Das führt zu einer Zusammenballung von Reichtum bei einer sehr kleinen Schicht und zu überhöhten Preisen. In einer ausgeglicheneren Wirtschaft, einer Wirtschaft mit offener Konkurrenz, würden mehr Leute am Wohlstand teilhaben als heute unter Putin. Vielleicht hätten die Leute Ryschkow in Barnaul auch diesmal wieder gewählt. Doch dem hat der Kreml mit rigorosen Veränderungen des Wahlgesetzes einen Riegel vorgeschoben. Die Sperrklausel wurde von 5% auf 7% erhöht. Und vor allem kann man keine Kandidaten mehr, sondern nur noch Parteien wählen. Für Politiker wie Ryschkow waren die Direktmandate, durch die bisher die Hälfte der Duma-Sitze vergeben wurden, in Zeiten schrumpfender Unterstützung für die liberalen Parteien die einzige Chance, in die Duma gewählt zu werden. Das hat man auch im Kreml verstanden und entsprechend reagiert. Ironischerweise wurde auch Ryschkows Partei, die Republikanische Partei, die seit der Perestroika-Zeit existiert, nicht mehr zugelassen. Mit fadenscheinigen Gründen. Wladimir Ryschkow hat danach versucht, sich anderen demokratischen Parteien anzuschließen. Die wirtschaftsliberale Union der rechten Kräfte war bereit, ihn auf ihre Liste zu setzen. Doch sie ist vom Kreml zurückgepfiffen worden. Man hat ihr klargemacht, wenn ihr Ryschkow aufnehmt, werdet ihr von den Wahlen ausgeschlossen. Dem haben sie sich unterworfen. Offensichtlich habe der Kreml Angst vor einem Zusammenschluss der Demokraten und hintertreibe ihn mit Erfolg. Aber nicht Putin allein ist schuld, dass in Russland die Demokratie zerstört wird. Auch die Demokraten sind mitschuldig, denn sie haben es nicht geschafft, sich in einer starken demokratischen Partei zu vereinigen. Meine republikanische Partei wollte sich mit Jawlinskis linksliberaler Jablka-Partei zusammenschließen, der aber wollte keine Fusion, weder mit uns noch mit den Rechtsliberalen. Und so steigen halt die autoritären Tendenzen in Russland. Der Urnengang vom 2. Dezember ist für Ryschkow definitiv keine demokratische Wahl. Das ist eine Imitation von Wahlen. Ich nenne das Selection before Election, Auswahl vor der Wahl. Viele Politiker können nicht teilnehmen, weil ihre Parteien verboten wurden oder, wie ich, weil es keine Einerwahlkreise mehr gibt. Es wurden schwarze Listen von Politikern zusammengestellt, für die im Fernsehen ein Sendeverbot gilt. Putin und seine Partei, das einige Russland, haben die politische Macht monopolisiert, versuchen aber den Schein zu wahren. Sie denken wohl, die Ausländer seien blöd genug, dies für Demokratie zu halten.
Das war ein Dossier aus Sibirien von Max Schmid. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.